Hallo und herzlich willkommen zu Körpergefühl, dem Podcast für mehr Fitness, Achtsamkeit und Leichtigkeit. Mein Name ist Loredana, aka Lori, und ich bin seit 10 Jahren Personal Trainerin. In diesem Podcast tauche ich in alle Themen ein, die mich und meine KundInnen tagtäglich so bewegen. Unseren Körper, Geist und Seele in guten und eben nicht so guten Tagen. Dazu erwarten dich Tipps und Anregungen rund um die persönliche Weiterentwicklung zu den Themen Abnehmen, emotionalem Essen und körperlicher Fitness. Wie fühlst du dich heute in deinem Körper? Ciao, immer noch aus Italien von eurer Personal Trainerin Lori. Ich melde mich heute mit meinem absoluten Lieblingsthema 5 Tipps, wie ihr am besten Fett am Bauch verliert. Es ist mein Lieblingsthema, weil es in den letzten 10 Jahren mit unzähligen Frauen in meiner Arbeit immer wieder vorgekommen ist, dass ich mit Mythen aufräumen musste. Und bevor ihr jetzt die Augen rollt und euch denkt, ja, ich weiß, dass man kein lokales Fett verlieren kann, steige ich einfach direkt mal mit meinen 5 Tipps ein. Ich verspreche euch, es lohnt sich dran zu bleiben, weil ich doch glaube, dass die ein oder anderen Dinge immer noch falsch gemacht werden beziehungsweise auch missverstanden werden. Und ich möchte mit den 5 Tipps wirklich einmal so euch so abholen, dass ihr danach genau wisst, hey, wenn ich diese 5 Tipps konstant so einhalte, dann kann ich es schaffen, Fett am Bauch zu verlieren. Viele Glaubenssätze sind da auch noch ganz fest verankert. Und ja, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein mit Tipp Nummer 1, das Kaloriendefizit. Und bevor ihr jetzt auch wieder sagt, aber Lori, das weiß ich doch schon. Wissen ist nicht immer umsetzen und ich möchte mit diesem Podcast ja auch als Personal Trainerin meinen Job machen und als Personal Trainerin ist es in den letzten 10 Jahren meine Aufgabe gewesen und das möchte ich mit diesem Podcast eben auch breiter streuen, euch bei der Umsetzung zu helfen und Fakten helfen da immer ganz doll, weil ich glaube, dass zum einen eine Wissenslücke manchmal ist, ja, dass einem nochmal bewusst werden darf, wie wichtig der ein oder andere Faktor ist und auf der anderen Seite natürlich auch die Motivation zu geben, hey, Konstante ist dabei ganz wichtig. Fangen wir mal dabei an, warum der Körper überhaupt Energie speichert. Grundsätzlich speichert der Körper eben dann Energie, wenn wir mehr Energie zuführen, als wir verbrauchen. Das ist ein Fakt, unabhängig mal von der Situation, in der du gerade individuell bist. Bedeutet hormonelle Situationen als auch genetische Veranlagung. Das sind 2 Faktoren, die erstmal auch beeinflussen, wo wir Fett lagern. Ja, ihr kennt wahrscheinlich die bekanntesten Hormone, die auch in den letzten Jahren wirklich an Popularität gewonnen haben in den sozialen Medien. Wie zum Beispiel der Cortisolbauch oder der sogenannte Menopausenbauch. Ja, hormonelle Veränderungen haben zwar einen Einfluss auf unser Körperfett, aber eben eher indirekt, weil sie einen Einfluss haben auf unseren Energieverbrauch. Und dementsprechend, trotz gleichbleibender Zufuhr, also ja, ihr ändert nichts, plötzlich der Körper anfängt, Depots aufzubauen. Nichtsdestotrotz, weil wir waren ja beim Tipp Nummer 1, das Kaloriendefizit, ist es aber so, dass wir mit einem Kaloriendefizit oder einem Kalorienüberschuss erstmal unseren Körper beeinflussen können, ob wir Fett zunehmen oder Fett abnehmen. Das ist ein Gesetz der Natur und das möchte ich einfach so nochmal betonen. Was die hormonelle Situation allerdings machen kann, ist, dass sie unseren Kalorienbedarf verändert. Bedeutet, wenn du beobachtet hast, ab einer bestimmten Phase in deinem Leben hat sich da was verändert, kann das natürlich in der Ursache eine hormonelle Situation sein. Was aber nichts daran ändert, dass ein Kaloriendefizit dafür sorgen muss, dass du Fettdepots loslässt. Dass das wiederum andere Maßnahmen vielleicht braucht, als du bisher so von deinem Körper gewohnt warst, das kann auf jeden Fall sein. Ja, und ich spreche jetzt nicht von Stoffwechselkrankheiten wie zum Beispiel einer Schilddrüsenerkrankung. Aber auch da, das bedeutet, dass dein Kalorienbedarf sich ändert und du dann im Verbrauch einfach anders funktionierst. Was bedeutet, dass eben andere Maßnahmen erforderlich sind? Aber Fakt ist, dein Körper lässt Fettdepots los, wenn du ein Kaloriendefizit hast. Und ja, es kann manchmal nicht so einfach sein, ein Kaloriendefizit für sich festzustellen und zu sagen, wo habe ich denn jetzt mehr, wo verbrauche ich denn weniger, als ich zu mir nehme? Grundsätzlich würde ich immer sagen, beobachte dabei, ja, natürlich die Waage, die Körperwaage, man sagt so, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, zwischen 0,5 und 1 Kilogramm pro Woche zu verlieren, ist ein relativ gutes Kaloriendefizit, weil es nicht zu schnell geht, nicht zu langsam geht. Aber meiner Erfahrung nach, wenn ihr startet auch mit dem Krafttraining parallel, da kommen wir gleich auch zum zweiten Tipp, warum das so wichtig ist, beim Thema Fett am Bauch zu verlieren, dann wirst du wahrscheinlich in den ersten Wochen auf der Körperwaage wenig sehen, weil du ja auch Muskel aufbaust. Das bedeutet, so ein bisschen leider auf den Prozess zu vertrauen. Und ich bin der Überzeugung, dass man auch schon sehr schnell am Körpergefühl wirklich testen kann oder feststellen kann, ob man in einem Kaloriendefizit ist oder nicht. Das heißt, fühlst du dich leichter, und wenn du dann aber auf der Waage nicht wirklich siehst, dass du leichter bist, weißt du genau, alles klar, aber trotzdem bist du im Prozess, denn ne, der Muskelaufbauprozess wird wahrscheinlich da auch in Gang gesetzt sein, ein bisschen Wasser einlagern und Co. Aber du wirst wahrscheinlich spüren, dass du in einem Kaloriendefizit bist. Aber du brauchst ein Kaloriendefizit, und ich würde dir raten, ein leichtes Kaloriendefizit einzuplanen, wenn du parallel mit Krafttraining startest, also um die 300 bis maximal 400 Kalorien weniger als dein Bedarf ist. Mehr als das würde ich dir einfach nicht empfehlen. Und um dich da nochmal genauer abzuholen, wie du deinen Kalorienbedarf und somit dann dein Kaloriendefizit feststellen kannst, unabhängig von in welcher hormonellen Situation du dich jetzt gerade befindest, versuch 2 Wochen deine Kalorienaufnahme einfach mal zu tracken. Ich würde dir empfehlen, eine App dazu herunterzuladen, erstmal komplett zu ignorieren, was diese App dir vorschlägt, als Kaloriendefizit aufzunehmen. Denn die App kennt dich als Individuum ja nicht. Die kennt nur deine biometrischen Daten. Bedeutet, einfach mal 2 Wochen aufschreiben in diese App, was du täglich zu dir nimmst. Und damit meine ich alles, denn ganz oft entstehen Fettdepots, weil Essverhalten unterbewusst stattfindet. Und diese 2 Wochen sollen zum einen natürlich dazu dienen, sich das Ganze bewusst zu machen, zum anderen aber auch wirklich mal zu beobachten, was alles am Tag sich doch akkumuliert. Und um dann von der Kaloriendichte auch ein Bild zu haben, wie viele Kalorien nehme ich denn da zu mir, das hilft unglaublich, um dann eben mit Hilfe des Defizits auch zu spüren, aha, wenn ich also davon, von diesem durchschnittlichen Betrag der letzten 2 Wochen, da was abziehe, nämlich 200 bis 400 Kalorien, dann spüre ich deutlich, dass ich in einem Kaloriendefizit bin. Also das wirklich mal machen. Nur so kannst du Fakten wirklich behandeln. Das wäre sonst wie, wenn du auf ein Haus hinsparst und eigentlich gar nicht weißt, wo du anfangen sollst. Du weißt nicht, was reinkommt, und du weißt auch nicht, was pro Monat rausgehen muss auf dieses Sparkonto, um dann dir diesen Wunsch zu erfüllen. Also ich glaube, dass dieser Vergleich immer ganz doll hilft, weil es viele Menschen gibt, die auch vor Kalorienzählen Angst haben. Die ersten 2 Wochen sollst du gar nicht so sehr irgendwie dich verrückt machen. Du sollst einfach nur raus aus dem Unbewussten rein in das Bewusste. So, Tipp Nummer 1, das Kaloriendefizit. Und mir war hierbei besonders wichtig, euch damit nicht so abzufrühstücken, sondern euch wirklich zu helfen dabei, mal euren Kaloriendefizit zu ermitteln und aber auch nochmal bewusst zu machen, warum das in aller Munde ist, warum es so wichtig ist. Denn wie gesagt, das ist die wissenschaftliche Basis davon, Fettdepots loszulassen. Nämlich unabhängig davon, in welcher Situation du dich jetzt gerade befindest. Es wird helfen, sich die Zufuhr einmal bewusst zu machen. Tipp Nummer 1, das Kaloriendefizit. Tipp Nummer 2, Krafttraining. Große Muskelgruppen trainieren statt nur isolierte Bauchübungen. Ich möchte hier auch nochmal etwas ausholen. Verzeiht mir, ich möchte euch ja auch auf einen bestimmten Wissensstand bringen und das wird euch dabei motivieren, diese 5 Tipps auch umzusetzen. Beim Kalorienbedarf, wie setzt er sich überhaupt zusammen? Denn es kann sein, dass du beim Tipp Nummer 1 aufgeschrieben hast 2 Wochen lang und dabei festgestellt hast, ich esse gar nicht so viel. Und genau da kommt das Krafttraining ins Spiel. Denn unser Kalorienbedarf setzt sich zusammen aus unserem Grundumsatz, unserer körperlichen Aktivität, dem sogenannten Leistungsumsatz, nahrungsinduzierten Bedarf als auch Sonstiges. Und ich möchte euch mit der prozentualen Verteilung dieser 4 Faktoren einmal aufzeigen, wie wichtig es ist, unsere Muskulatur zu erhalten. Jetzt mal unabhängig von unserer Gesundheit und all das, was ihr bestimmt schon wisst. Es geht ja in dieser Folge darum, Fett am Bauch zu verlieren. Und der erste Punkt beim Kalorienbedarf ist unser Grundumsatz. 60-75% macht unser Grundumsatz unseren Kalorienbedarf aus. Das heißt, wenn du einmal festgestellt hast, du isst gar nicht so viel an Kalorien per se und bist trotzdem in der Situation, Fettdepots gelagert zu haben, die du loswerden möchtest, solltest du dich auf den Grundumsatz konzentrieren. Wenn du dann auch noch zusätzlich eine sitzende Tätigkeit hast, kannst du auf jeden Fall davon ausgehen, dass du Muskel verloren hast. Bedeutet das Krafttraining, die große Muskelgruppe, also den großen Muskelgruppen trainieren, wird dich viel mehr an dein Ziel bringen, als isoliert eine Bauchübungen in deinen Alltag oder in dein Training zu integrieren. Denn wenn du weniger als 3-mal die Woche Krafttraining machst, ist mein Tipp an dieser Stelle, lass die Bauchübungen erstmal komplett weg. Konzentriere dich darauf, große Muskelgruppen aufzubauen mit mehrgelenkigen Übungen, Kreuzheben, Kniebeugen. All diese Übungen, die viele Muskeln auf einmal aufbauen, denn 60-75% ist ein verdammt hoher Prozentanteil und den nicht mitzunehmen ist fatal, denn dann wird es dazu führen, dass du über die körperliche Aktivität gehen musst, du somit noch mehr Muskulatur verlierst und du dann irgendwann an dem Punkt bist, dass du mit super wenig Kalorien einfach gar nicht abnimmst. Und das ist bei vielen der Fall und passiert dann, weswegen man so die Rückschlüsse zieht, es sind die Hormone schuld. Beziehungsweise was heißt Schuld? Ne? Es ist natürlich auch eine Frage des Wissens oder der Wissenslücke. Und die möchte ich damit einfach nochmal schließen. Wichtig, konzentriere dich auf den Grundumsatz. Krafttraining, große Muskelgruppen mit mehrgelenkigen Übungen mehrmals die Woche ist super, super wichtig, um da deinen Bedarf zu erhöhen. Um das Ganze aber dann noch zu vervollständigen, natürlich spielt unsere körperliche Aktivität eine Rolle. Aber wirklich nur 15-30%. Einen viel höheren Anteil hat ja da der Grundumsatz. Aber da kann ich euch auch sagen, die körperliche Aktivität, dazu gehört alles, was ihr dann am Tag oder im Alltag so macht. Dazu gehört auch das Cardiotraining, dazu gehört eure Bewegung im Allgemeinen. Aber je mehr Muskulatur ihr habt und diese dann bewegt, desto höher ist dann auch der Anteil, der es im Leistungsumsatz ausmacht. Je weniger Muskulatur ihr habt, desto weniger würdet ihr auch verbrauchen in eurer Aktivität. Dementsprechend, wie krass lohnt sich das Krafttraining in diesem Moment? Also körperliche Aktivität machen da nochmal 15-30% aus. Also tägliches Spazierengehen, die täglichen Schritte, auch das ist in aller Munde, spielt eine große Rolle. Nächster Punkt beim Kalorienbedarf wäre nahrungsinduziert, 6-10%. Damit könnt ihr auch noch was rausholen. Was bedeutet das? Bei der Verdauung von Eiweiß beispielsweise verbraucht der Körper schon mehr Kalorien als bei der Verdauung von Kohlenhydraten. Ist schon krass, finde ich, weil ihr, so oder so braucht ihr die Proteine eben bei dem Krafttraining und beim Muskelaufbau. Also habt ihr da echt eine Win-Win-Situation. Aber auch deswegen, ihr kennt bestimmt die berühmte Eiweißdiät, das macht schon Sinn. Eiweiß ist super, super wichtig für den Muskelerhalt, für den Muskelaufbau. Aber ihr könnt damit auch nochmal nahrungsinduziert einen Einfluss auf euren Kalorienbedarf nehmen. Letzteres wäre dann Sonstiges, sind nur 2-7%, aber um das Ganze zu vervollständigen, möchte ich das auf jeden Fall doch nochmal erwähnen. Beispielsweise, wenn es sehr kalt ist und ihr irgendwie Kalorien dabei verbraucht, euch aufzuwärmen. Das spielt auch eine kleine Rolle. Zusammenfassend Tipp Nummer 2. Konzentriert euch auf das Krafttraining und den Muskelaufbau. Große Muskelgruppen statt isoliertes Bauchtraining oder reines Cardio. Tipp Nummer 3. Stress reduzieren. Warum ist Stress eigentlich so ein Fetteinlagerer? Wir haben ja schon im ersten Tipp festgestellt, Cortisol spielt indirekt auf jeden Fall eine Rolle. Warum ist das nochmal gesondert bei mir ein Tipp? Cortisol könnt ihr euch vorstellen wie ein Dachhormon. Da es ja viele Hormone gibt in unserem Körper, die für unser Gewichtsmanagement zuständig sind, wie zum Beispiel Schilddrüse, Östrogen, Insulin und so weiter, ist das Stresshormon Cortisol wie ein Dach über diesen ganzen weiteren Hormonen, die wir übrigens auch nicht alle beim Namen kennen. Das Thema Hormone ist so, so komplex, deswegen wirklich nur angeschnitten, aber auch zum Verständnis des ganzen Gesamtkontextes. Wenn wir Stress haben und der Körper Stress verspürt, dann ist das für den Körper ein Ausnahmezustand. Und wenn der Körper im Ausnahmezustand ist, da ja das Ziel ist zu überleben, hören andere Mechanismen wie zum Beispiel der Muskelaufbau und der Körperfettabbau dementsprechend aufzuarbeiten oder sie werden reduziert, weil es natürlich auch Energie verbraucht und der Körper dementsprechend aber die Energie aufwendet, um so möglichst zu überleben, also hält der Körper fest. Deswegen ist ganz wichtig, euch auf euer Stressmanagement zu konzentrieren, Stressoren eher auszuklammern oder sich Stressoren mal anzuschauen, die für den meisten Stress sorgen. Ich weiß, dass das ein ganz schwieriges Thema ist. Ich selber bin mit der Verantwortung, die ich mir so auf den Rücken aufgetragen habe, nicht ganz stressfrei unterwegs. Und trotzdem habe ich es geschafft, Muskel aufzubauen und Körperfett zu reduzieren. Aber wenn ich euch einen Tipp geben dürfte, was im Körper für den meisten Stress sorgt, bei all meinen Kundinnen, das ist der Schlaf. Und euch auf euren Schlaf zu konzentrieren, kann eine positive Auswirkung haben auf euer Körperfettmanagement. Viele unterschätzen diesen Teil und versuchen beim Thema Schlafhygiene oder auch beim Thema Regeneration Dinge hinzuzufügen, irgendwas noch dazu zu machen. Ich muss dann noch Yoga machen oder vielleicht sollte ich das noch zusätzlich machen, damit ich besser regeneriere. Mein Tipp an der Stelle, versuch mal was wegzulassen. Ich glaube, dass es meiner Erfahrung nach viel, viel sinnvoller ist, wenn es um das Thema Stressreduktion geht. Es ist im Begriff, in dem Wort Reduktion eher das Ziel ist, etwas zu reduzieren. Was kannst du reduzieren, was aktuell ein massiver Stressor für dich ist? Klar, wir können jetzt nicht alle unseren Job kündigen und sagen, alles klar, wir widmen uns jetzt nur unserer Ästhetik oder unserer Gesundheit, dass all das, wir müssen ja natürlich noch irgendwie leben und Geld verdienen. Das ist mir total bewusst, aber ich glaube, es gibt viele Dinge auch in unserer Freizeit zum Beispiel und auch in unserem ganzen Alltagsmanagement, die definitiv da ja irgendwie einen Einfluss nehmen und auch ein Verbesserungspotenzial haben, die wir manchmal unterschätzen. Also Tipp Nummer 3, Stress reduzieren und am besten dazu nicht noch was hinzufügen, sondern am besten etwas reduzieren. Denn langfristig möchten wir unsere Körperkomposition verändern, weniger Fett, mehr Muskulatur und das funktioniert nur im Optimalfall, wenn wir nicht nur daran arbeiten, sondern auch regenerieren. Im Übrigen ist auch der Abbau von Alkohol für den Körper Stress. Allein weil der Zusammenhang dadurch besteht, dass Alkohol einen schlechteren Schlaf bedeuten würde. Und das wiederum hat dann in der Folge, dass wir einen erhöhteren Cortisolspiegel haben, was wiederum auch übrigens zu mehr Wassereinlagerungen führt. Auch da Alkohol dehydriert den Körper stark, also was passiert? Auch da lagern wir automatisch mehr Wasser ein. Wassereinlagerungen sind ein sehr großer Faktor, der unser Wohlbefinden auch beeinflussen kann. Ja, das Thema ist ja auch Bauch und du kannst das Gefühl haben, einen noch dickeren Bauch zu haben, als du eigentlich hast, einfach weil an Stellen, wo du ohnehin schon mehr Fett lagerst, der Körper auch mehr Wasser einlagert. Woran liegt das? Das liegt daran, dass im Fettgewebe die Mikrozirkulation oft beeinträchtigt ist. Also Flüssigkeit kann viel schlechter abtransportiert werden. Allein dadurch lohnt es sich auch nochmal an der Körperkomposition zu arbeiten, mehr Muskulatur, bessere Durchblutung im Allgemeinen und die Muskulatur dann auch noch zu bewegen, würde definitiv auch den Lymphhaushalt sehr, sehr stark unterstützen. Also ja, das auch nochmal zusammenfassend dazu. Tipp Nummer 4, kümmere dich um deinen Darm. Ganz häufig schildern meine Kundinnen mir einfach auch das Gefühl von einem dicken Bauch und auf meine Frage hin, wie gut ihre Verdauung funktioniert, bekomme ich in 99% der Fälle dann die Antwort gar nicht gut. Und der Darm ist ja unglaublich lang und wenn Verdauungsprozesse nicht gut funktionieren oder wir ständig einen Blähbauch haben, irgendwann nehmen wir das so als normal an und wissen gar nicht mehr, wie das sich anfühlen kann, einen entblähten Bauch zu haben. Dabei kann meiner Erfahrung nach auch das Kaloriendefizit tatsächlich helfen und die Ernährungsumstellung im Allgemeinen. Es ist ja auch bekannt, dass ballaststoffreiche Ernährung da helfen kann. Achtung da, ich würde die Ballaststoffe langsam integrieren, um auch da einen Blähbauch zu vermeiden. Aber eine gut funktionierende Verdauung und eine Verdauung, die nicht überfordert wird mit zu viel Nahrung, kann für ein viel, viel besseres Gefühl sorgen. Und das ist auch meiner Erfahrung nach bei mir ganz, ganz häufig der Fall, wenn ich das Gefühl habe, von einem dicken Bauch, dann kann das auch damit zusammenhängen, dass ich vielleicht eine in dem Moment schlechtere Verdauung habe. Teilweise in der PMS-Phase. Das kennen bestimmt auch einige von euch. Und indirekt hat unsere Darmgesundheit auch einen Einfluss darauf, dass Diät und Kaloriendefizit besser funktionieren. Denn es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Darmgesundheit und Mikronährstoffaufnahme. Hat das einen Einfluss auf unsere Sättigung beispielsweise? Also definitiv lohnt es sich, das Thema anzugehen, wenn nicht schon geschehen. Und es gibt natürlich da ein paar Tipps, die ich euch geben kann. Aber wenn du damit nicht weiterkommst, dann ist definitiv auch es wert, mal einen Arzt aufzusuchen beispielsweise. Täglich Flohsamenschalen integrieren wäre das, was für mich wirklich nochmal ein Gamechanger war in den letzten Monaten. Achte auf jeden Fall auf eine Ernährung mit genügend Ballaststoffen, Gemüse, fermentierten Lebensmitteln, die die Darmgesundheit unterstützen. Auch extreme Diäten vielleicht, die du schon mal gemacht hast, können die Verdauung extrem belasten. Einmal zu geringe Nahrungsaufnahme über lange Zeit, dann eine sehr einseitige Ernährung beispielsweise oder auch zu viele industriell verarbeitete Lebensmittel, keine Lebensmittel, die die Darmgesundheit dahingehend unterstützen oder zu viel Nahrung einfach. Da auch nochmal Tipp Nummer 5, achtsam mit dir und deinem Essverhalten. Ganz oft passiert Essen unbewusst. Das ist etwas, was ich ja in dieser Folge bereits erwähnt habe. Und das achtsame Essen beginnt mit dem Kauprozess. Langsam kauen, den ganzen das ganze Ritual des Essens auch nochmal überdenken. Schauen, mache ich das eigentlich nur nebenbei? Schlucke ich dabei viel Luft? Auch Thema Blähbauch. Esse ich, schlinge ich so, dass ich gar nicht merke, wann ich satt bin? Denn auch das belastet ja nicht nur deinen Darm und kann ihn mehr nach außen drücken, kann aber ja auch dazu führen, dass du viel mehr isst, als du eigentlich brauchst und dass du auch dass du gar nicht in ein Kaloriendefizit reinkommst, egal wie viel Mühe du dir bei der Planung gibst des Essens, auch nur gesunde Lebensmittel integrierst. Wenn du aber über isst, also über dein Sättigungsgefühl hinaus, dann wird es unmöglich sein, auf Dauer ein Kaloriendefizit einzuhalten. Selbst wenn du das mit eher niedrig kalorischen Lebensmitteln machst. Das ist eine Erfahrung von mir, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, dass immer, wenn ich sehr auf Volumen gegangen bin in meinen Lebensmitteln, also Hauptsache, ich habe so dieses Gefühl der Fülle, ist es mir langfristig aber nicht gelungen, das Kaloriendefizit einzuhalten beziehungsweise wirklich konstant zu bleiben in dieser Restriktion, die ja ein Kaloriendefizit mit sich bringt irgendwo. Denn ich bin das Ursachenproblem nicht angegangen. Das Ursachenproblem lag darin, dass ich mit Essen meinen Feierabend zelebriert habe, aber fast schon mich für meine Arbeit belohnt habe und ich dieses Völlegefühl gebraucht habe, um mich danach irgendwie müde zu fühlen und mein Kopf dann aufgehört hat zu rattern. Also das sind so Mechanismen, die sich irgendwann mal einschleichen, die ja auch mal für irgendwas gut waren. Ja, das sagt man in der Achtsamkeit auch so. Alles, was sich so einschleicht oder alles, was der Mensch tut, das will was Gutes. Nur das nochmal zu überdenken und dass es jetzt einfach nicht mehr hilft, dieses Völlegefühl, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und auch notwendig fast schon, um die Kernursache des Problems nochmal ausfindig zu machen. Mein Tipp an dieser Stelle, versuch dich da ganz achtsam auf dein Gefühl zu konzentrieren während des Essens, wann dein Magen zu 90% voll ist und dann aufzuhören. Ja, nicht diese 100% anzustreben, denn dieses Gefühl wird wahrscheinlich irgendwie in den letzten Jahren verschoben sein, durch vielleicht emotionales Essen beispielsweise. Ja, das spielt ja für uns alle in irgendeinem Grad eine Rolle. Und der zweite Tipp, den ich dir geben kann, ist, stell dir die Frage bei jedem Mal, bei dem du Hunger verspürst, ob dieses Gefühl, was du gerade hast, ein Gefühl der Ablenkung ist. Also möchtest du dich jetzt gerade mit Essen ablenken von irgendwas nicht so Positivem vielleicht oder etwas, was dir ein vermeintlich nicht so gutes Gefühl gibt oder hast du tatsächlich Magenhunger? All das hilft, um konstant dein Fett am Bauch zu reduzieren. Und ich bin jetzt am Ende angekommen meiner 5 Tipps. Und unabhängig, in welcher Situation du dich gerade befindest, wenn du diese 5 Tipps integrierst und diese Maßnahmen für dich konstant über mehr als 8 Wochen beibehältst, verspreche ich dir, wirst du zum Ziel kommen. Und ich sage absichtlich diesen, nehme absichtlich diesen Zeitraum von 8 Wochen und mehr. Es gibt ja auch meine 8-Week-Challenge mit einem bestimmten Grund, weil du unter 8 Wochen einfach keine Erfolge sehen kannst. Ja, es ist wichtig, auch für deine Motivation, dass du ja bei den Maßnahmen, die du ergreifst, auch Erfolge siehst. Fühlen, das wirst du ganz, ganz schnell, aber eben wirklich die signifikanten Erfolge, die gehen nur mit Konstante. Ihr unterstützt mich dabei, diesen Podcast am Leben zu halten, indem ihr die Folgen downloadet, indem ihr die Folgen teilt in euren sozialen Medien oder mit euren Freunden und Bekannten und bitte auch kommentieren auf den jeweiligen Plattformen, falls ihr Fragen habt, und ich werde mir Mühe geben, die Fragen zeitnah zu beantworten. Dass ich sie beantworte, ist sehr, sehr klar, aber vielleicht nicht am selben Tag, sieht mir nach, aber ich bin ja auch noch nebenbei irgendwie Coach. Dementsprechend, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, whatever, wo auch immer du gerade bist und diese Podcast-Folge hörst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.